Natürlich muss ein neues Kabinett paritätisch besetzt sein, Hälfte, Hälfte. Das hat übrigens auch der Ministerpräsident zugesagt und darauf baue ich.
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.
Und seit März 21 dann Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Niedersachsen. Frau Behrens, darf ich Sie bitte?
Danke. Ja. Immer gut mit Applaus anzufangen.
Super. Was hast du denn da zwischen deinen Lippen?
Sorry, den Stimmzettel natürlich. Sind doch bald Landtagswahlen in Niedersachsen. 9. Oktober, Ita.
Stimmt, 9. Oktober. Ja, da entscheiden wir in Niedersachsen mit unserer Wahl über die Zusammensetzung unseres Landtags und damit auch über die politische Mehrheit für die nächsten 5 Jahre. Daniela Behrens übrigens, die wir ganz zu Beginn eben gehört haben, steht für die SPD auf Platz 2 der Landesliste.
Und ihr galt natürlich auch der Applaus. Das war bei einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl, ausgerichtet vom Landesfrauenrat Niedersachsen und der LAG Gleichstellung Niedersachsen. Da waren neben Daniela Behrens weitere Spitzenpolitikerinnen geladen. Begrüßt wurden die Frauen nämlich auf dem Podium unter anderem von Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta. Sie betonte, noch nie standen so viele Frauen auf den Wahllisten wie in diesem Jahr.
Ja, Frauen entscheiden die Wahl. Ein wunderbarer und zutreffender Titel der Veranstaltung. Wir haben es gehört, Frauen stellen die Mehrheit der Wählenden. Frauen mit dem Stimmzettel in der Hand sind eine politische Macht. Gegen sie lässt sich in Niedersachsen keine demokratische Mehrheit bilden. Ja, Frauen stärken die Demokratie.
Auch als Spitzenpolitikerin. Und damit herzlich willkommen zu 50-50, dem Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen. Wir sind Ita Niehaus
und Andrea Schwietzer.
50-50.
Und warum stehen in Niedersachsen so viele Frauen auf den Wahllisten wie noch nie? Natürlich auch, weil sowohl die SPD wie auch die Linken, Bündnis 90, die Grünen sowieso und erstmals auch die CDU ihre Landeslisten paritätisch besetzt haben.
Bei der CDU hat das ja eine Weile gedauert, aber jetzt im September beim Parteitag, beim Bundesparteitag in Hannover, war es endlich soweit. Die CDU hat sich tatsächlich nach einer teilweise ziemlich emotionalen Debatte für Quote und Gleichstellung entschieden.
Also befristet, muss man sagen, für 5 Jahre. Dann wird das Ganze nochmal überprüft.
Trotzdem, für Marion Övermühle-Mühlbach war das ein ziemlich aufregender Moment. Sie macht sich nicht nur als Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen für ein Paritätsgesetz stark, sondern hat als Mitglied der CDU mit vielen anderen, gerade auch aus der Frauenunion, mitgefiebert.
Also für die Union ist es ein großer Schritt, weil im Vorfeld ganz viele Diskussionen stattgefunden haben, ob wir überhaupt Parität gebrauchen oder nicht. Und aufgrund dessen bin ich sehr erleichtert, auch wenn es eine Light-Version ist. Aber wir müssen ja auch anfangen, die Strukturen der CDU auch ein bisschen zu brechen. Und von daher ist das ein großer Erfolg für die Frauen, die sich politisch in der CDU, aber auch in den anderen Parteien engagieren wollen.
Marion Övermühle-Mühlbach gehört zu diesen Frauen. Seit Jahren macht sie sich schon Seite an Seite mit Weggefährtinnen wie Gabriele Andretta und Daniela Behrens für mehr weibliche Power in der Politik stark. Wenn es gelingt, die Konservativen zum Beispiel in der CDU da mitzunehmen, sagt sie, sei das der erste Schritt in die richtige Richtung.
Lange haben die Verfechterinnen eines Paritätsgesetzes in der CDU Überzeugungsarbeit geleistet, mit Erfolg. Doch wie sehen das die jüngeren Frauen in der Partei? In dieser Folge von 50-50 bringen wir die gestandene Spitzenpolitikerin Daniela Behrens mit einer Newcomerin im Landtag zusammen, Sophie Ramdor, gerade 30 geworden, und CDU-Landtagskandidatin für Braunschweig.
Und Spitzenkandidatin der Jungen Union bei diesen Landtagswahlen.
Ja, spielte die Tatsache, dass sie eine Frau ist, dabei womöglich eine Rolle? Das wollte ich von Sophie Ramdor als erstes wissen.
Wir haben bei der Jungen Union eine Doppelspitze. Es ist so, dass Christian Fühner unser Landesvorsitzender und ich die zusammen haben. Nur Herr Fühner kommt aus Lingen und das ist ein Wahlkreis, der sehr, sehr wahrscheinlich in CDU-Hand ist. Und er hat ihn das letzte Mal als neuer Kandidat auch sehr gut direkt gleich gewonnen mit einem sehr großen Abstand. Deswegen ist er freiwillig sehr weit hinten auf der Liste, weil er die auch gar nicht braucht. Und wir gucken bei der Liste auch so ein bisschen, wer braucht die? Wer braucht so ein bisschen Unterstützung, weil er einfach aus dem Wahlkreis kommt, der ein bisschen schwieriger ist. Und deswegen bin ich da weiter vorne jetzt auf der Liste, auf Platz 6. Aber es kann schon sehr gut sein, dass das eine gewisse Auswirkung mit hatte. Also zwei Männer hätten wir sicherlich nicht aufgestellt. Und diese Doppelspitze Frau-Mann liegt sicherlich auch daran, dass mein Geschlecht weiblich ist.
Aber Sie haben nicht explizit darüber gesprochen?
Nein.
Na, ich frage, weil das schon interessant ist, dass die CDU jetzt ja erstmals die Landeslisten paritätisch besetzt hat. Das ist im Reißverschlussverfahren, läuft das bis Platz 62. Und beim Landesdelegiertentag der Frauenunion Niedersachsen im Juni hat Frauenunionslandesvorsitzende Mareike Lotte-Wulff dem CDU-Landesvorsitzenden und der Spitzenkandidaten Wirtschaftsminister Bernd Althusmann mit einem passenden T-Shirt für seine Unterstützung gedankt. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben.
Ja, das T-Shirt habe ich gesehen, ja.
Man of Quality, don't fear equality, stand da drauf. Also auf Deutsch, Männer mit Format fürchten Gleichstellung nicht. Wie groß ist sie denn, die Angst in der Union vor starken Frauen?
Ich glaube, eine Angst ist nicht so groß da. Was ich eher ein bisschen schwieriger finde, und das ist auch so ein bisschen ein Thema, was die junge Union so ein bisschen manchmal von der Frauenunion unterscheidet. Wir haben in der CDU ja ungefähr 20-30% weibliche Mitglieder. Das heißt, wenn wir eigentlich eine Liste dann paritätisch besetzen, ist ja jede Frau, hat ja eine bessere Chance automatisch als ein Mann. Einfach, weil wir ja viel mehr männliche Mitglieder haben. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo man manchmal drüber sprechen muss, ist das dann wieder auch gerecht, dass eigentlich eine Frau dadurch was besser gestellt ist aufgrund ihres Geschlechts, weil wir ja viel weniger Mitglieder haben, die weiblich sind und dadurch ja unsere Chancen dann automatisch viel höher sind als die von den männlichen Mitbewerbern. Und das ist so ein Punkt, den ich eigentlich dann wieder ganz interessant finde, weil dann kommt eine neue Ungerechtigkeit quasi zustande. Mhm. Aber wir haben schon im Gegensatz zur letzten Landtagswahl extrem viele Frauen und auch extrem viele jüngere Frauen. Und die haben wir eigentlich nicht durch die Quote gewonnen. Also vor allem in der Jungen Union haben wir sehr viele Frauen jetzt aufgestellt, die das von sich aus gemacht haben, die auch intern einfach so angesprochen wurden, ohne dass diese Quote schon da war.
Wie war denn das bei Ihnen?
Als ich in die Junge Union eingetreten bin.
Wurden Sie angesprochen? Mussten Sie ermutigt werden?
Ich bin da so hingegangen. Ich habe ehrlicherweise mich schon immer für Politik interessiert, weil ich immer alles hinterfragt habe, wieso funktioniert was in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft. Und ich habe schon in der Schulzeit immer die FAZ und den Spiegel gelesen und fand das immer sehr spannend. Und ich habe halt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht so viele Personen gehabt, die so viel politisch diskutieren wollten wie ich. Und ich habe in den Zeitungen immer offen eigentlich die Sachen gelesen und die Aussagen der CDU-Politiker oder Politikerinnen, die haben mir am meisten zugesprochen. Deswegen bin ich dann zur Jungen Union gegangen, ohne dass es jetzt aus meinem familiären Background irgendwie so eine CDU-Richtlinie gab. Und dort war ich am Anfang auch quasi immer die einzige Frau. Aber ich war immer bei den Veranstaltungen und irgendwie ist das dann automatisch, bin ich da reingekommen. Ich bin, glaube ich, nach 2 Monaten Geschäftsführerin im Kreisverband geworden. Habe das dann auch 5 Jahre gemacht und weil ich immer auf den Veranstaltungen war und ich habe auch immer gesagt, ich möchte mit. Also im Aktiv habe ich immer gesagt, ich möchte mit und wurde auch immer mitgenommen, auch immer akzeptiert. Da gab es eigentlich aus meiner Sicht auch nie so eine Sache, wo die Männer gesagt haben, nee, die nehmen wir jetzt nicht mit, die möchten wir nicht dabei haben.
Das heißt, Sie kennen das gar nicht so, diese Stolpersteine, weil Bernd Althusmann meinte, ja, wir versuchen ein frisches und weiblicheres Gesicht zu bekommen als CDU. Merken Sie, dass Sie da vielleicht doch manchmal an Grenzen stoßen, weil Sie eben dieses frische, weiblichere Gesicht sind oder wird das genau gewünscht?
Eigentlich wird es genau gewünscht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich gefördert werde als junge Frau und eher genau das Gegenteil ist. Also manchmal tun mir die jüngeren Männer fast leid, weil man als Frau dann doch mehr gefördert wird aktuell als manche Männer. Und ich hatte eigentlich nie einen Stolperstein. Und inzwischen haben wir auch im Kreisverband bei uns, jedenfalls in der Jungen Union in Braunschweig, mehr weibliche Mitglieder im Vorstand als männliche. Also da ist schon viel passiert und das in den letzten 9 Jahren.
Trotzdem ist sowas wie ein Paritätsgesetz für Ihre Partei noch so ein rotes Tuch, obwohl sich ja doch viele Frauen auch irgendwie dafür einsetzen. Wie nehmen Sie das wahr?
Da kommt so ein bisschen die Thematik raus, die ich vorhin angesprochen hatte. Das ist die Frage, gibt das neue Ungerechtigkeiten? Also einmal ist dann auch die Frage, nach welchem Maßstab macht man die Parität? Guckt man sich wirklich die Mitgliederzahlen an? Und wenn man sagt, Frau, Mann, muss man da nicht auch noch andere Kriterien mit einbeziehen? Also es gibt ja auch noch Fragen über Migrationshintergrund, über das dritte Geschlecht, über überhaupt keine Zugehörigkeit. Also ist die Frage, wo hört es dann auf und wo fängt es an? Das ist bei uns auch so ein bisschen die Thematik, dass man sagt, okay, wenn man das jetzt die beiden Sachen einführt, müsste man das dann eigentlich auch weiterführen und dann ist es irgendwann keine demokratische Wahl mehr.
Aber das könnte ja dann noch kommen. Also man muss ja irgendwo anfangen.
Ich glaube, dass wir eigentlich es ganz gut hinbekommen, wenn wir Frauen fördern und ermuntern, in die Politik zu gehen, ihnen auch so ein bisschen Rahmen geben, dass sie sich ein Netzwerk aufbauen können, dass sie auch die rhetorischen Fähigkeiten bekommen, dass sie so ein bisschen ja, die Angst verlieren, aktiv zu werden. Und dann geht es eigentlich als Frauen unserer Partei auch ganz gut, ohne die Parität.
Wenn ich bei Ihnen auf die Homepage gucke, dann stehen da zum Beispiel gute Bildungs- und Integrationspolitik ist Ihnen wichtig, ein starker Staat. Frauenthemen kommen jetzt da nicht vor. Wie möchten Sie das überhaupt, Frauenthemen politisch vorantreiben?
Ich finde, die Bildung hat für mich ist ein sehr großes Frauenthema eigentlich. Also wenn Frauen mit ihrem Partner oder Partnerin meistens zusammenkommen und das geht dann in die entscheidende Sache um die 30 auch, wer bekommt ein Kind und wer nicht. Und dann fängt es ganz oft an, und so habe ich es auch immer wahrgenommen, dass dann diese Schere, was die berufliche Perspektive anfängt, auch auseinandergeht. Also wenn Frauen sich entscheiden, wer bleibt zu Hause, bleibt dann auch oft die Frau zu Hause. Und da ist für mich, was die Bildung angeht, ein ganz entscheidender Punkt. Wie schaffen wir die frühkindliche Bildung und auch die Angebote, dass Frauen die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen und nicht arbeiten zu gehen? Oder Ganztagsausbau ist ja auch so eine große entscheidende Sache, die eigentlich auch Frauenthemen sind.
Hatten Sie eigentlich politische Vorbilder, Frauen?
So
oder haben noch?
Hundertprozentig nicht. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich nicht jemand bin, die so Vorbilder eigentlich hat oder zu Personen, zu die sie so aufguckt. Was ich natürlich schon sagen muss, dass zur damaligen Zeit jemand wie Frau von der Leyen oder Frau Merkel natürlich schon sehr häufig auch in der Presse waren und man das schon wahrgenommen hat. Also dadurch, finde ich, hat die CDU eigentlich auch schon sehr früh eigentlich gezeigt, dass Frauen bei uns hochkommen können, weil wir hatten ja oder haben auch Frauen in Spitzenpositionen.
Aber der Vorwurf ist auch immer, das sind die zwei einzigen.
Ja, aber das haben wir erstmal als Vorreiter geschafft, die erste Kanzlerin zu stellen. Das müssen uns die anderen eigentlich erstmal nachmachen. Also ich fand das jetzt auch bei der Bundestagswahl manchmal sehr komisch, dass gesagt wurde, die CDU stellt keine Frau auf, wo ich dachte, ja, wir hatten jetzt ja auch 16 Jahre eine Frau. Also warum darf da nicht auch mal wieder ein Mann kandidieren? Also das sind ja auch manchmal so Sachen, wo ich die Diskussion nicht verstehe, warum das dann uns manchmal so negativ angelastet wird, bestimmte Entscheidungen. Ja, wir haben eine Frau aufgestellt. Die SPD hat mit Scholz und dem Staatssekretär das ein bisschen anders gemacht. Also ich finde nicht, dass wir da immer so schlecht sind, wie wir dargestellt werden.
Ja, bei dieser Aussage denke ich ja an unsere Podcast-Folge Nummer 2 zurück, Ita. Da sagte Ninia Lagrande über Merkel und die CDU, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Erinnerst du dich?
Na klar erinnere ich mich. Und mir fällt auch bei deinem Gespräch mit Sophie Ramdor wieder auf, dass es doch noch einige Frauen gibt, einige junge Frauen, die einer Quote gegenüber ziemlich skeptisch sind.
Ja, womöglich, weil sie davon ausgehen, dass sich mit ermutigen Netzwerken und Hartnäckigkeit die Quote dann doch von selbst erledigt.
Lass uns mal gucken. Zeit für unseren Faktencheck.
Fakt oder Fake? Fakt oder Fake? Der 50-50-Check.
Der Niedersächsische Landtag wird künftig weiblicher und diverser.
Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Bei den Direktkandidaturen etwa haben Bündnis 90 die Grünen mehr als die Hälfte Frauen aufgestellt und liegen damit eindeutig an der Spitze. Für die SPD kandidieren in den Wahlkreisen fast 40% Frauen, die CDU liegt knapp dahinter. Es folgen die Linke mit fast 30% und die FDP mit ganz genau 26% Frauenanteil.
Jüngere Politikerinnen vertrauen mehr aufs Netzwerken statt auf eine Quote.
Es scheint zumindest so. Offizielle Zahlen habe ich dazu nicht gefunden, aber Beispiele. In der ersten Legislaturperiode des Göttinger Jugendparlaments etwa betrug der Anteil von jungen Frauen gerade mal 23%. Eine Quote fand keine Mehrheit, so das Gleichstellungsbüro Göttingen. Eine Kampagne, bei der weibliche Jugendliche angesprochen wurden, hatte dagegen Erfolg. Nun sind sie mit 52% im Göttinger Jugendparlament vertreten.
Deutschland schneidet in Sachen Gleichstellung in der Politik im internationalen Vergleich gut ab.
Nein, ein ganz klares Nein. Mit noch nicht mal 31% belegt Deutschland in einem internationalen Ranking der Frauenquote im nationalen Parlamenten Platz 45 von 186 Ländern. Ziemlich weit abgeschlagen also für eine Demokratie, die sich selbst als fortschrittlich bezeichnet.
Staats- und Regierungschefinnen kämpfen nun gemeinsam weltweit für mehr Gleichberechtigung.
Ja, auf jeden Fall haben sie bei der UNO-Vollversammlung in New York vor kurzem einen neuen Verband gegründet und sich für mehr Gleichberechtigung ausgesprochen. Und die Regierungschefinnen betonten, dass gerade in Krisen alle von mehr Frauen in der Politik profitieren.
Fakt oder Fake? Fakt oder Fake?
Alle profitieren von mehr Frauen in der Politik, gerade in Krisenzeiten. Ich wiederhole das ganz bewusst.
Dieses Statement der Regierungschefin bei der letzten UNO-Vollversammlung, ja, das ist wirklich ein Punkt, an dem wir kurz einhaken sollten. Denn viele sehen diesen Zusammenhang nicht zwischen Geschlecht und Krise.
So richtig klar wurde mir das ehrlich gesagt nochmal im Austausch mit Marion Lenz, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Braunschweig. Sie denkt Geschlechtergerechtigkeit in der Politik mit, ich sag mal, Klimakrise zusammen und fragt:
Wen betrifft es genau, auf welche Art und Weise? Und da Frauen in der Regel immer weniger Geld haben, fahren sie tatsächlich weniger große Autos, sie fahren auch weniger Auto, sie nutzen viel mehr den ÖPNV, aber sie haben auch tatsächlich viel weniger Geld. Und da treffen sie bestimmte Krisen natürlich viel härter. Das heißt, egal welche Krise es ist, auch die hat immer einen Geschlechteraspekt.
Ein schlagendes Argument also für Parität in den Entscheidungsgremien.
Und trotzdem, diese Themen voranzutreiben in Krisenzeiten, ist schon eine Herausforderung. Viele Menschen machen sich, und das kann ich wirklich gut nachvollziehen, große Sorgen über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise, über explodierende Preise. Sie fragen sich, wie sie das alles noch bezahlen sollen. Ja, und dann noch Klimawandel und Corona.
Ja, auch im Wahlkampf in Niedersachsen wird ja fast alles davon überlagert. Was also tun, damit diese, ich sag mal, sogenannten frauenpolitischen Themen nicht untergehen, beziehungsweise dass sie eben mitgedacht werden? Das beschäftigt momentan viele politisch engagierte Frauen. Auch Rashmi Grashorn, Sprecherin der LAG Frauenpolitik Bündnis 90 Die Grünen und Direktkandidatin der Grünen in Hildesheim.
Ich denke, wir müssen immer wieder nachtreten und nachhaken und fragen und uns auch verbünden überparteilich, damit eben frauenpolitische Themen oder generell auch soziale Themen, die ja sehr oft auch von Frauen beruflich ausgeübt werden oder auch ehrenamtlich ausgeübt werden, nicht hinten runterfallen.
Da treffen sich eine junge und eine erfahrene Politikerin auf einer Ebene. Daniela Behrens sieht das nämlich ähnlich wie Rashmi Grashorn. Und mit Daniela Behrens, der Sozial- und Gleichstellungsministerin, hast du, Ita, für 50/50 ja einmal mehr gesprochen.
Ja, und da muss ich einhaken, nicht zu vergessen, sie ist auch Gesundheitsministerin in Pandemiezeiten.
Ja, richtig.
Aber Daniela Behrens hat mir versichert, sie bleibt dran, frei nach dem Motto: Penetranz schafft Akzeptanz. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil wollte ja ein Paritätsgesetz in den Kommunalparlamenten und dem Landesparlament zur Chefsache machen. Und ich habe Daniela Behrens gefragt, ob das jetzt überhaupt noch Thema sei in der Regierung.
Ja, in den frauenpolitischen Diskussionsrunden ist das in der Tat ein Thema. Die Parteien haben sich dazu positioniert. Ich bin für die Parität. Es wird darauf ankommen, wie das Wahlergebnis natürlich in Niedersachsen ist und ob die Parteien, die sich dafür aussprechen, auch einen Rückhalt kriegen in der Wählerschaft. Wenn es nicht so ist, wird es schwierig mit Parität. Und deswegen ist meine Empfehlung immer Augen auf bei der Wahl, ja, sich genau anschauen, wie man wählt.
Sie sind jetzt ganz elegant ausgewichen, so ein bisschen. Es ist Wahlkampf, verstehe ich, aber trotzdem, Ist das auch wirklich ein Thema, wo Sie sagen, da können wir jetzt was vorantreiben in diesen Krisenzeiten?
Naja, als Landesregierung ist es schwierig, denn Parität ist ja eine Entscheidung des Parlaments. Das heißt, es muss erstmal im Parlament entschieden werden. Wir halten das Thema hoch, indem wir Mentoringprogramme weitermachen, indem wir Frauenprogramme machen für zum Beispiel Kandidatinnen, damit sie sich für politische Ämter bewerben, Empowerment-Programme. Das machen wir alles weiter. Und ansonsten, ich hoffe, dass es im neuen Landtag dazu eine Debatte gibt, denn im jetzigen Landtag gibt es keine Mehrheit für Parität. Und ich hoffe, das ändert sich.
Die Landeslisten immerhin von Grünen sowieso, SPD, CDU jetzt aber auch, sind paritätisch besetzt. Wenn Sie jetzt mal die jüngeren Politikerinnen anschauen, ist das für die ein wichtiges Thema?
Mein Eindruck ist, dass es für junge Frauen nicht so wichtig ist. Das Gefühl, dass je jünger man als Frau ist, umso weniger ist man an Gleichstellungsthemen interessiert, weil man der Meinung ist, man ist gut, man schafft das ohne besondere Rahmenbedingungen. Und je älter man wird, umso mehr merkt man, nee, das geht nicht alleine um Kompetenz, sondern es geht auch um Macht. Und daher habe ich das Gefühl, dass die mittleren und etwas erfahreneren Frauen sehr um das Thema werben und darüber diskutieren. Und je jünger man ist, umso mehr hat man andere Themen im Fokus.
Und das gilt sicherlich auch für die Männer.
Ja, die Männer diskutieren gar nicht über Parität. Also
auch die Jüngeren nicht?
Nein, ich erlebe keine Debatten über Parität. Ich erlebe einen Ministerpräsidenten, der das ab und zu mit Recht auch sagt. Aber jetzt bei den ganzen Diskussionen zur Landtagswahl, die ich so mitbekomme, wo ich auch selber eingeladen bin, wird man selten danach gefragt und Männer interessieren sich da wenig für.
Mehr Frauen in Führung, auch in der Politik, das ist einer von Ihren Arbeitsschwerpunkten schon von Anfang an gewesen. Ja, ist ja auch Ihre Erfahrung. Entscheidungen werden besser, wenn mehr Frauen daran beteiligt sind. Was würden Frauen tatsächlich anders machen?
Ich glaube, wir erleben gerade zum Beispiel bei unserer Außenministerin, dass man, wenn man für Außenpolitik Verantwortung trägt, anders auch mit Partnern in der Welt spricht, dass man Probleme anspricht, dass man eine andere Kommunikation vorlebt und dass man halt auch Menschenrechtsverletzungen sehr deutlich anspricht. Ich finde, die Außenministerin Annalena Baerbock zeigt, dass Frauen anders kommunizieren und auch anders Themen angehen. Und das können wir im Grunde auf allen Ebenen erkennen, dass das anders ist. Und daher achte ich darauf, dass wir in den derzeitigen Debatten immer die Frauenthemen mitdenken. Also gerade die aktuelle Debatte zum Thema Pflege. Ja, wir haben einen großen Fachkräftenotstand in der Pflege. Warum haben wir ihn? Weil die Rahmenbedingungen in der Pflege so schwierig sind und Frauen sich für andere Berufe interessieren, die vorher sich für die Pflege interessieren. Und wer weiterhin eine gute Pflege haben will, muss gute Arbeitsbedingungen für Frauen schaffen. Und die Entscheidungsträger in der Wirtschaft, in der Wissenschaft sind immer noch männlich dominiert. Und wenn man nur Männer an der Spitze hat, dann hat man eine ganze Perspektive nicht dabei. Wenn ich ein Beispiel noch sagen darf, schauen Sie sich die Landesarbeitsgemeinschaft Wohlfahrtspflege an, also die großen Wohlfahrtsverbände in Niedersachsen, die Pflege organisieren. Über 70% der Beschäftigten sind Frauen. Und jetzt gucken sich die Vorstände der Wohlfahrtsverbände an. Und wir haben eine Frau und sonst nur Männer. Das heißt, selbst dort, wo viele Frauen sind, kommen sie nicht an die Spitze. Und deswegen müssen wir das über starke rechtliche Regelungen verändern. Und dafür werde ich, bis ich nicht mehr kann, kämpfen.
Wie war das denn bei Ihnen eigentlich persönlich? Sie sind den Weg bis ganz an die Spitze gegangen. Welche Strategien haben Sie dabei am meisten unterstützt? Hatten Sie eine Mentorin, einen Mentor? Haben Sie gelernt, sich noch sichtbarer zu machen, auch mit Ihren Leistungen? Was hat Sie da vor allem vorangebracht und gestärkt?
Also zu Anfang hat mich sehr gestärkt, dass ich einfach auch erfahrene Politikerinnen hatte als Mentorinnen. Eine sehr erfolgreiche langjährige Landtagsabgeordnete bei mir in der Region und auch eine Bundestagsabgeordnete. Ich bin quasi politisch aufgewachsen mit zwei starken Frauen in meiner Region, die sich auch sehr um mich gekümmert haben, mich gestützt und auch immer wieder aufgebaut haben, wenn es mal nicht so tolle Situationen gab. Dann habe ich aber mich auch auf die Machtspiele von Männern in der Politik eingelassen, weil man war immer in der Minderheit und wenn man was bewegen will, muss man die Regeln der Mehrheit irgendwie versuchen zu verändern. Und jetzt langsam kommen mehr Frauen in die Politik und man merkt, dass sich Gott sei Dank auch Kommunikation und Entscheidungswege verändern. Aber natürlich bin ich auch deswegen so, wie ich bin und auch an dieser Stelle, weil ich mich letztendlich auf das System auch eingelassen habe. Und das bedeutet, dass man viel Zeit investiert, dass man wenig auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie achtet. Und junge Frauen heute haben nicht mehr diese Lust, sich darauf das einzulassen, sondern die möchten, das finde ich durchaus berechtigt, dass das System sich auf sie einlässt. Ja. Aber so weit ist das System nicht. Und damit es sich so weit entwickelt, brauchen wir einfach mehr Frauen, die kämpfen.
Die Umfragen für die SPD sehen gar nicht schlecht aus. Jetzt wird es ja wahrscheinlich so sein, dass sie wieder in Regierungsverantwortung ist. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass noch mehr Frauen tatsächlich ganz oben mitmischen, zum Beispiel als Innenministerin?
Wenn man die Prognosen sich jetzt anschaut, haben wir eine gute Chance und haben wir auch eine gute Chance für ein progressives Bündnis, das heißt für ein rot-grünes Bündnis. Und ich glaube, dass unter Rot-Grün sicherlich Frauen- und Gleichstandspolitik einfacher wird als jetzt unter Rot-Schwarz. Ich habe viele Auseinandersetzungen, auch zum Gleichstellungsgesetz, was wir ja nicht hinbekommen haben, mit der Union zum Beispiel. Und dann kommt es darauf an, dass viele Frauen natürlich in den Landtag kommen und natürlich muss ein neues Kabinett paritätisch besetzt sein, Hälfte, Hälfte. Das hat übrigens auch der Ministerpräsident zugesagt und darauf baue ich. Und welche Frau dann welches Ministerium übernimmt, das muss man dann nachher in Koalitionsverhandlungen sehen. Aber dass wir ein paritätisch besetztes Kabinett haben, wäre wichtig, sonst kann man ja gar nicht vom Landtag erwarten, dass man über Parität spricht.
Was motiviert Sie eigentlich persönlich, schon so lange und immer wieder, trotz des Bohrens dicker Bretter, weiterzukämpfen?
Ja, ich glaube, dass es sonst vielleicht auch keiner macht. Also ich bin in die Politik gegangen, weil ich ganz naiv einfach die Welt immer ein bisschen ein Stückchen besser machen wollte. Und ich habe mich sehr geärgert über Sachen, die nicht passiert sind. Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, im Bereich der Frauenpolitik, aber auch im Bereich zum Beispiel von Chancengerechtigkeit. Und irgendwann muss man dann die Entscheidung treffen, ärgert man sich nur oder macht man mit und versucht, was zu verändern. Und ich bin bis heute eher der Meinung, man muss mitmachen und was verändern, weil sonst kriegt man Magengeschwüre. Und daher bin ich Politik-Junkie wahrscheinlich und möchte einfach noch einiges erreichen. Und es ist leider noch nicht so, dass man sich zurücklegen kann. Nicht für Frauen und auch nicht für Kinder- und Jugendpolitik. Da ist noch viel zu tun.
Sie wird wirklich nicht müde. Sie bleibt fordernd. Gleichstellungsministerin Daniela Behrens.
Und sie bleibt optimistisch, zum Beispiel was den nächsten Landtag angeht, dass der tatsächlich weiblicher und diverser wird. Diese Hoffnung haben ja auch Rashmi Grason, Sprecherin der LAG Frauenpolitik von Bündnis 90 Die Grünen und Marion Lenz von der LAG Gleichstellung Niedersachsen.
Im ersten Schritt müssen wir jetzt sehr viele Frauen werden im Landtag und im kommenden Landtag werden mehr Frauen vertreten sein. Und im zweiten Schritt müssen wir auch die Männer mit ins Boot holen oder alle Geschlechter mit ins Boot holen. Und immer wieder diesen Punkt auf die Tagesordnung setzen. Ne? Also das ist leider müßige Arbeit, aber wir dürfen da nicht locker werden.
Ich komme aus Braunschweig. Bei uns war das so, wir hatten vorher 27% Frauen. Wir hatten letztes Jahr Kommunalwahl. Wir haben uns da sehr, sehr engagiert und haben da auch viel sozusagen öffentlichkeitswirksam gemacht, einen frauenpolitischen Frühschoppen gemacht und haben oft versucht, solche Themen auch so einmal in die Politik, aber auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sind jetzt bei 44%. Und ich finde, das ist ein Riesenschritt und das ist ein wirklicher Erfolg. Und das führt dazu, dass tatsächlich bestimmte Dinge angesprochen werden, die vorher im Rat nicht angesprochen wurden.
Na siehste, für diesen Erfolg würde ich sagen, können wir schon fast einen kleinen Böller zünden.
Ja, aber diese Veränderung, das dauert und manchmal werde ich wirklich sehr ungeduldig.
Ja, aber ich glaube, das geht wirklich allen so, die sich da schon lange engagieren.
Vor kurzem habe ich ja zum Beispiel einen Fernsehbeitrag gesehen mit Gabriele Andretta, der ersten Landtagspräsidentin in Niedersachsen. Und die hat sich dann erinnert, wie das war, als sie 1998 als SPD-Abgeordnete ihre Tochter im Landtag in Hannover gestillt und gewickelt hat. Eine Provokation.
Ja, das glaube ich. Aber ist ja zum Glück auch Geschichte, oder? Könnte man ja auf jeden Fall meinen. Also heute würde Geschichte. Das irgendwie nicht mehr passieren. Genau. Gabriele Andretta kandidiert ja übrigens nicht wieder für den Landtag. Sie möchte zurück in die Wissenschaft. Aber ich bin sicher, sie setzt sich weiterhin für mehr Frauen in der Politik ein.
Und last but not least wollen wir nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf ein geschlechtergerechtes Parlament warten, dann sollten wir die kommende Legislaturperiode nutzen, um endlich ein Paritätgesetz auf den Weg zu bringen.
Deshalb startete auch um 5:12 am 22. September die bundesweite Kampagne Hashtag Parität jetzt.
Viele Initiativen und Organisationen haben sich da zusammengeschlossen. Auch der Landesfrauenrat Niedersachsen ist mit dabei.
Und der Zeitpunkt ist gut gewählt, sagt Landesfrauenratsvorsitzende Marion Oevermühle-Mühlbach. Denn es soll eine Wahlrechtsreform kommen. Und das ist natürlich jetzt die Gelegenheit, die Wahlrechtskommission aufzufordern, dabei auch eine Quote mitzudenken.
Ich möchte, dass es eine Normalität wird. Ich möchte nicht mehr, dass darüber gesprochen wird. Wir sind 50%, wir sind gleichgestellt, wir sind gleichberechtigt. Und dann können wir dieses auch in den Parlamenten vertreten wissen. Und wir brauchen ein Paritätgesetz und wir wollen unsere Sichtweise auch in die Parlamente bringen. Und ich fordere die Parteien auf, dass wir möglichst schnell diesen Schritt tun.
Ita?
Was kommt jetzt?
Wie hast du es mit Fußball, wollte ich fragen.
Oh, du weißt doch, ich bin die Frau für den Faktencheck. Aber darum kann ich dir jetzt sagen, die Spielerinnen der amerikanischen Frauennationalmannschaft haben tatsächlich durchgesetzt, dass sie künftig wie ihre männlichen Kollegen bezahlt werden.
Na, auf jeden Fall bist du dann unsere Frau für die nächste Folge von 50-50.
Ja.
Und ich hoffentlich auch. Da geht es nämlich um Spitzensportlerinnen, denn unabhängig von der tollen Errungenschaft der amerikanischen Kickerinnen, der Spitzensport ist in Deutschland von Gleichberechtigung und Chancengleichheit noch richtig weit weg. Obwohl man ja sagen darf, die deutschen Fußballfrauen, die sind super erfolgreich.
Auf jeden Fall. Aber sag mal, was machst du denn dann eigentlich in der nächsten Folge?
Ach, ich dachte, ich gehe in die Offensive und schieße ein paar Tore und jongliere mit Bällen und sowas.
Na, vielleicht mache ich es auch noch. Mal gucken, wir werden sehen. Und bis dahin empfehlen wir einen Besuch auf den Social-Media-Seiten und der Internetseite des Landesfrauenrates Niedersachsen. Dort gibt es Infos zum Podcast und einen Link, um sich für den Newsletter anzumelden.
Und natürlich nicht vergessen, auch der Blick auf paritätjetzt.de lohnt sich.
Mein Name ist Ita Niehaus.
Und ich bin Andrea Schwietzer.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.